Für die 16-Jährige nun ist alles im Alltag schwer geworden. Ihr Vater schiebt sie im Rollstuhl über die staubigen Straßen der Nilinsel Tutti. Die liegt zwischen den sudanesischen Städten Khartoum und Omdurman, genau dort, wo blauer und weißer Nil zusammenfließen. Nun benötigt bei jeder Aktivität Hilfe von ihren Eltern, von Freundinnen, von ihren jüngeren Brüdern.
Nach dem Aufwachen bringen sie mich zum Waschen ins Bad. Sie tragen mich, wenn es nötig ist, und sie bringen mich auch mit dem Rollstuhl aus dem Haus.
Das Mädchen ist am Bein, an der Hüfte und an der Hand verletzt. Die Folge eines verhängnisvollen Tages vor 2 Jahren. Gemeinsam mit ihrer Schwester Nadra wollte sie ein paar Besorgungen machen, 5 Gehminuten von ihrem Zuhause entfernt.
Wir liefen die Straße entlang. Ich sah nichts kommen. Ich sagte zu meiner Schwester, lass uns einen anderen Weg nehmen. Die Hauptstraße ist gefährlich. Sie sagte, das liegt in Gottes Hand. Sie hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, da fielen Schüsse. Ich wusste danach nicht mehr, was mit ihr war. Ich fiel hin und wurde ohnmächtig.
Nun und ihre 2 Jahre ältere Schwester gerieten ins Kreuzfeuer. Auf der Nilinsel Tutti, wie in vielen anderen Stadtvierteln in der Hauptstadtregion, lieferten sich die Regierungsarmee und die paramilitärischen Rapid Support Forces erbitterte Straßenkämpfe. Von Kugeln durchsiebte Häuserwände zeugen davon, dass Scharfschützen zwar scharf schossen, aber nicht genau zielten. Nuns Vater Omar steht vor dem kleinen Geschäft, zu dem seine Töchter vor 2 Jahren gehen wollten.
Hier waren Kämpfer der RSF-Miliz stationiert, erzählt er. Auf der anderen Seite war die Armee postiert. Es stand auch ein Militärfahrzeug dort. Es gab sicher Ziele für einen Beschuss, aber wir Zivilisten sind die Leidtragenden.
Während Nun schwer verletzt wurde, traf es ihre Schwester noch schlimmer. Sie wurde durch den Beschuss der Regierungstruppen am Kopf getroffen.
Wir fuhren zum Krankenhaus, aber sie starb auf dem Weg. Sie hatte schwere Verletzungen und verlor viel Blut.
Von einem Krankenhaus fuhr Vater Omar zum nächsten.
Dort fand ich Nun. Sie bekam gerade einen Gips. Am nächsten Tag habe ich meine eine Tochter begraben. Dann verbrachte ich 6 Monate im Krankenhaus mit der anderen.
Fast jede Familie im Sudan hat Angehörige verloren oder muss sich um Verletzte kümmern. Tod und Leid sind seit mehr als 3 Jahren Normalität in dem nordostafrikanischen Land. Im April 2023 eskalierte der Machtkampf zwischen 2 Generälen zum offenen Krieg. Jahrelang hatten der Chef der Armee und der Anführer der paramilitärischen RSF-Milizen gemeinsame Sache gemacht. Nun stellten sie sich gegeneinander. Abdel Fattah al-Burhan und Mohamed Daglo, der meist Hemeti genannt wird.
Der Krieg wird oft als Bürgerkrieg bezeichnet, aber für mich ist es eigentlich irreführend, weil es ist ein Krieg dieser beiden militärischen Lager gegeneinander und gegen die Zivilbevölkerung und nicht zwischen den Bürgern und Bürgerinnen untereinander.
Roman Deckert befasst sich seit fast 3 Jahrzehnten mit dem Sudan, arbeitet für die Berliner Nichtregierungsorganisation Media in Cooperation and Transition. Bereits seit der Unabhängigkeit im Jahr 1956 sei der Sudan stark militarisiert worden, sagt er. Die Armee wurde hochgerüstet, verschiedenste Milizen mit Waffen ausgestattet. Mit der Folge, dass Kriegsführung im Land heute einer der wichtigsten Wirtschaftszweige ist.
Für viele, gerade junge Männer, ist das Kriegshandwerk eigentlich die einzige Chance, um Lebensunterhalt zu bestreiten.
Nach mehr als 3 Jahren Krieg gehen die Vereinten Nationen aktuell von mindestens 150.000 Toten aus. Vermutlich sind es deutlich mehr, alle Opferzahlen sind Schätzungen. Am schlimmsten wütet der Krieg in Gegenden, die von der Hauptstadt Khartoum weit entfernt liegen. Rücksicht auf Zivilisten nimmt keine der beiden großen Kriegsparteien. Flüchtlingslager werden beschossen, immer wieder gibt es Berichte über Vergewaltigungen oder Massaker an den Bewohnern von Dörfern und Städten.
Kriegsverbrechen sind absolut Teil der Normalität an der Tagesordnung und mittlerweile auch sehr gut dokumentiert, einfach dadurch, dass beide Seiten keine Scheu haben, ihre Kriegsverbrechen sozusagen auf TikTok und Instagram zu posten.
Deckert spricht von beide Seiten, macht jedoch auch deutlich, dass es eine Seite gibt, der die schlimmsten Verbrechen zur Last gelegt werden.
Alle BeobachterInnen sind sich darüber einig, dass die RSF-Milizen sehr viel stärkere Kriegsverbrechen begehen. Also bis hin zu Völkermord, eben im Fall von El-Fashir oder auch vorher El-Janina.
Die Gräueltaten von El-Fashir waren der Tiefpunkt dieses Krieges. Die RSF-Milizen kesselten die Hauptstadt des Bundesstaates Nord-Darfur mehr als 1 Jahr lang ein, hungerten die Bevölkerung aus, bevor sie im Oktober 2025 in die Stadt einmarschierten. Dort sollen sie tausende Menschen massakriert haben, Zehntausende werden noch vermisst. Genaue Zahlen kennt niemand. Es könnte bis zu 60.000 Tote gegeben haben, schätzen einige Beobachter. Mahsen Fadl hat es geschafft, aus El Fasher zu fliehen. Zu Fuß versuchte sie, sich mit ihren 7 Kindern in Sicherheit zu bringen. Weg von den Gefechten, den Massakern in der Stadt. Wo ihr Mann war, wusste sie nicht. Nur, dass ihn Geschosse der Milizionäre der Rapid Support Forces getroffen hatten. Auch ihre Tochter Asawiya war verletzt durch einen Granatsplitter.
Ich trug sie auf dem Arm und sie blutete ununterbrochen, bis sie starb. Wir waren in einem Dorf östlich von Al-Fashir. Dort haben wir sie begraben und die Reise dann fortgesetzt.
Erzählt Mahsen. An das, was sie in ihrer Heimatstadt erlebt hat, erinnert sie sich mit Grauen.
Ich habe gesehen, wie die RSF-Kämpfer Mädchen auf den Straßen vergewaltigt haben. Sie haben die Leute beraubt und ihr Geld gestohlen. Es sind schreckliche Dinge passiert.
Die Flucht aus El Fasher war für Mahsen Fadl und ihre überlebenden Kinder eine Odyssee. Erst in den Ort Melit, von dort ins Flüchtlingslager Adaba, mehr als 1000 Kilometer nördlich von Darfur. Dort habe sich niemand um sie gekümmert, sagt sie. Inzwischen ist die Familie nach Khartoum gekommen, lebt im Haus eines Bekannten im Norden der Stadt. In der sudanesischen Hauptstadt sind überall Einschusslöcher zu sehen, zerstörte Häuser und ausgebrannte Panzer am Straßenrand. Und doch ist auch ein Anflug von Normalität zu spüren. Schulen haben wieder geöffnet, Menschen, die von hier geflohen sind, kehren zurück. Auch Mahsen fühlt sich in Khartoum sicher. Und dann erhielt sie auch noch eine gute Nachricht. Ihr Mann lebt.
In dem Moment, als er verschwand, hatte ich die Hoffnung verloren. Wie soll ich das Leben meistern, wenn ich keine Stütze mehr habe? Ich habe nur noch gebetet, bis Gott uns wieder zusammengeführt hat. Es war wunderschön. Die Kinder haben sich so gefreut, dass ihr Vater wieder da ist.
Der Vater ist zurück. Aber wie das gesamte Land vom Krieg gezeichnet, noch immer hat er Granatsplitter im Knie. Die Spuren des Kriegs sind allgegenwärtig. Und doch gehört es auch zur Normalität im Krieg, dass nicht jeden Tag gekämpft wird. Im Frühjahr 2025 eroberte die Regierungsarmee Khartoum zurück. Seither ist es in der Hauptstadtregion vergleichsweise ruhig. Im Schatten eines großen Baumes sitzt Khalid al-Habut und übt auf seiner Flöte. Im Jugend- und Kulturzentrum in Omdurman, der Zwillingsstadt der sudanesischen Hauptstadt auf der anderen Seite des Nils. Für den 65-Jährigen ist das Zentrum sein Leben. Von morgens bis abends verbringt er hier seine Zeit.
Ich bin hier wie ein Vater für alle. Man könnte sagen, ich bin der Sheikh des Zentrums.
Das Zentrum war für ihn aber auch der Ort des größten Leids. Als die Milizionäre der Rapid Support Forces Omdurman kontrollierten, wurde er hier gefoltert.
Sie packten mich, peitschten mich aus. Danach fesselten sie mir die Beine und meine Hände hinter den Rücken. Sie banden mich an ein Motorrad und schleiften mich über das Feld. Danach verlor ich das Bewusstsein. Ich bin erst wieder auf der Intensivstation im Krankenhaus aufgewacht.
Khalid al-Habut zeigt seine verformten Rippen. Warum ihm die RSF das angetan haben, weiß er nicht. Aber als er wieder auf den Beinen war, stand für ihn fest, das Zentrum muss wieder aufgebaut werden. Der Ort sei völlig vermüllt und verwildert gewesen, erzählt er. Nur noch streunende Hunde hätten hier Schatten gesucht.
Dann haben wir uns zusammengetan, die Jüngeren und die Älteren, und angefangen zu putzen. Wir haben aus eigener Tasche bezahlt. Der eine brachte eine Lampe, der andere eine Batterie. Und so haben wir das Zentrum wieder zum Laufen gebracht.
So erklingt heute aus allen Ecken des Zentrums wieder Musik. Auf der großen Bühne wird ein Theaterstück geprobt. Regisseur Awad Hussein zeigt auf die Einschusslöcher an den Wänden. Der 30-Jährige sagt, warum er sich nicht der Armee oder den Milizen angeschlossen hat, wie so viele andere im Land.
Ich bin ein Künstler. Ich rufe nicht zum Krieg auf, ich rufe zum Frieden und zur Liebe auf. Wir sollten weder auf der Seite einer Miliz noch auf der Seite der Armee stehen.
In einem Gang probt eine Band. 8 Männer an Balafon, Trommeln und E-Gitarre. Und mittendrin die Sängerin Ikhlas Bashir.
Mein Ziel ist es, das sudanesische Erbe weltweit bekannt zu machen. Wir sind so reich an Kultur. Ich hoffe, dass der Krieg bald vorbei ist und der Sudan frei sein wird.
Musik und Kultur seien stärker als Krieg und Feindschaft, behaupten sie hier. Und wenn am Abend beim Konzert unter dem Nienbaum die Menschen tanzen, scheint der Krieg tatsächlich weit weg zu sein. Darfur und Kordofan, die Regionen, in denen sich die Kriegsparteien weiterhin unerbittlich bekämpfen, liegen mehrere hundert Kilometer entfernt. Doch auch unweit des Kulturzentrums sind die Wunden des Krieges nicht zu übersehen. Lamab war einmal eines der besseren Wohnviertel von Khartoum. Dann wurde es zum Ort heftiger Häuserkämpfe zwischen der Armee und den RSF-Milizen. Fast alle Gebäude sind durchsiebt von Einschusslöchern.
32 Jahre lang habe ich hier gelebt, seitdem ich 18 war,
erzählt Ibtissam Ahmad.
Ich kenne hier jede Straßenecke, die Zerstörung ist fürchterlich.
Als der Krieg begann, ist sie geflohen, zusammen mit 8 ihrer Kinder. Nur ihr ältester Sohn Muhammad, ein Student, blieb zurück, schloss sich als Freiwilliger der Armee an. 2 Jahre lang war die Familie auf der Flucht von einem Ort zum nächsten, möglichst weit weg von den Kämpfen. Immer begleitet von der Sorge, wie es Mohammed geht. Von Bekannten erfuhr die Mutter, dass er von RSF-Kämpfern festgenommen wurde. Sie versuchte, ihn im Gefängnis zu besuchen, ohne Erfolg. Nachdem die Armee die Hauptstadt wieder zurückerobert hat, kehrte Ibtissam Ahmad mit ihrer Familie wieder zurück. Weiterhin ohne Nachrichten von ihrem Sohn. Als erstes erkundigte sie sich im Gefängnis nach ihm.
Es stellte sich heraus, dass er vor 5 Monaten gestorben war. Wir haben nichts davon erfahren.
Ibtissam Ahmad ist sichtlich aufgewühlt. Die Rückkehr in ihr altes Zuhause hatte sie sich anders vorgestellt. Für den Verlust ihres Sohnes und die Zerstörung im Viertel macht sie die Generäle verantwortlich, die diesen Krieg begonnen haben. Armeechef Burhan und Hemeti, den Anführer der RSF-Milizen.
Der Grund für die Probleme sind die Anführer Hemeti und Burhan. Wir sind nur einfache Bürger, haben mit Politik nichts zu tun. Sie konnten ihre Probleme nicht lösen und haben uns in den Krieg gezogen.
Im Viertel Lamab werden einige der zerstörten Häuser abgerissen, andere wieder instand gesetzt. Dass es wieder wird wie früher, kann sich Ibtissams Tochter Nihal nicht vorstellen.
Hier gab es eine Universität, da hinten waren Karussells, wo wir gespielt haben. Nun ist das alles weg. So viele haben das Land verlassen. Ohne sie fühlt sich der Ort so leer und verlassen an.
Mit einer Mischung aus Bitterkeit und Hoffnung fügt ihre Mutter hinzu.
Menschenleben kehren nicht zurück, aber alles andere kann wiederhergestellt werden. Schritt für Schritt wird sich das Land erholen, hoffentlich.
Darauf, dass sich der Sudan schnell erholen wird, deutet aktuell wenig hin. In der Hauptstadt mag es ruhiger geworden sein, aber auch hier gehören Drohnenangriffe weiterhin zur Normalität. Und in Darfur und Kordofan lassen die Kämpfe nicht nach. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht.
Die militärische Lage ist sicherlich strategisch ein Patt, wobei beide Seiten offensichtlich immer noch daran glauben, den Konflikt militärisch lösen zu können,
sagt Sudan-Experte Roman Deckert. 2025 tönte RSF-Anführer Hemeti:
Nun kämpfen wir seit 21 Monaten gegen sie. Und wir werden noch 21 Jahre weiterkämpfen, bis sich die Kräfteverhältnisse ändern werden.
Armeechef Al-Burhan gibt sich nicht weniger martialisch.
Die Gräueltaten, die an unserem Volk verübt wurden und das bittere Leid, das ihm diese Verbrecher zugefügt haben, machen jede Form des Umgangs mit ihnen unmöglich.
An der Unerbittlichkeit, mit der sich beide Seiten bekämpfen, hat sich bis heute wenig geändert. Sie erhalten auch weiterhin moderne Waffen und Unterstützung von ihren regionalen Partnern. Auf der Seite der Armee sind das vor allem Saudi-Arabien, Ägypten und die Türkei. Der wichtigste Verbündete der RSF-Milizen sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Dies seien alles auch Partner des Westens, betont Deckert.
Aber es fehlt gerade bei den westlichen Staaten ganz offensichtlich der politische Wille, hier wirklich wirksam Druck auf die eigenen Verbündeten in der Region auszuüben. Es gibt immer wieder die Scheu, gerade die Vereinigten Arabischen Emirate beim Namen zu nennen.
Die Sorge, es sich mit einem wichtigen Partner zu verscherzen, scheint größer als der Druck, den Krieg im Sudan zu beenden. Dort mit einem umfassenden Waffenembargo zumindest die Bedingungen für eine bessere Zukunft zu schaffen. Das liege auch daran, dass ihr Land für die internationale Gemeinschaft keine Priorität habe, klagen Menschen im Sudan immer wieder. Für sie heißt das, Hilfe organisieren sie sich am besten selbst. In den weit entfernten Provinzen, aber auch in der Hauptstadt Khartoum. Als der Krieg begann, versagte der Staat. Schulen und Krankenhäuser mussten schließen, die Versorgung mit Lebensmitteln brach zusammen.
Der Krieg hat uns gelehrt, dass wir auf uns allein gestellt waren, besonders als Khartoum belagert war und keine Hilfe von außen kam. Wir kümmern uns umeinander. Wenn jemand nicht zum Treffen kommt, besuchen wir ihn zu Hause.
Sagt die Aktivistin Dua Tarek. Die Treffen, von denen sie spricht, sind Zusammenkünfte der Emergency Response Rooms, einer inzwischen international preisgekrönten Initiative. Sich gemeinsam um die unmittelbaren Bedürfnisse in der Nachbarschaft zu kümmern, das ist die Grundlage der Arbeit dieser Gruppen. Nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in hunderten anderen Orten im Land. Amna Khaled stellte sich gleich nach Kriegsbeginn als Köchin für die Gemeinschaft zur Verfügung.
Es gab Kinder, die kurz vor dem Verhungern standen. In manche Häuser gelangte kein einziges Gramm Essen, außer durch unsere Gemeinschaftsküche.
Diese Solidarität untereinander sei tief verwurzelt in der Kultur des Landes, meint Roman Deckert, der 1997 zum ersten Mal in den Sudan gereist ist.
Da gibt es die Tradition, dass in Nachbarschaftsquartieren zum Beispiel große Töpfe stehen, Tontöpfe mit Trinkwasser und eigentlich jeder, der dort vorbeikommt, sich bedienen kann. Gerade in Zeiten der Krisen, derer es viele gab im Sudan, gibt es diesen sehr starken Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft.
Eine Besonderheit der Emergency Response Rooms ist, dass sie mehr oder weniger basisdemokratisch organisiert sind. Es gibt keinen Chef und auch keine Chefin, betont Amna Khaled.
Wir setzen uns alle zusammen, bringen unsere Meinungen ein und am Ende zählt das Wort der Gruppe. Es gibt keine Entscheidung, die nur von einer oder zwei Personen getroffen wird. Niemand kontrolliert uns. Wir unterstützen uns gegenseitig.
Auch für Nun, das Mädchen im Rollstuhl von der Nilinsel Tutti, ist die Gemeinschaft eine große Stütze. In der Nachbarschaft wurde Geld gesammelt für ihre Behandlungen im Krankenhaus.
Die Menschen helfen einander. Ich habe viele Freundinnen in der Schule. Sie begleiten mich und gehen mit mir spazieren. Wenn meine Brüder spät dran sind, kommen meine Freundinnen und bringen mich nach Hause.
Die 16-Jährige ist gut in der Schule. Arabisch und Naturwissenschaft mag sie besonders. Und sie hat einen großen Traum. Wenn sie fertig ist, möchte sie Medizin studieren und Ärztin werden. Die Hoffnung auf eine erfolgreiche berufliche Zukunft, der Wunsch nach guten Noten, auch das ist Normalität in einem Land im Krieg. Mitte April wird in der Hauptstadtregion Punkt 14 Uhr das Internet abgeschaltet. 3 Stunden lang für alle. Der Grund ist nicht, dass sich das Land im Krieg befindet und so der Informationsfluss behindert werden soll, sondern dass an den Schulen gerade die Abschlussprüfungen stattfinden. Damit die Schülerinnen und Schüler nicht schummeln, wird das Internet lahmgelegt. Die sudanesische Antwort auf ChatGPT. Bildung ist wichtig, sagt auch die 16-Jährige Nun im Rollstuhl.
Ich möchte Dinge lernen, die ich noch nicht weiß. Ich möchte lesen und besser sein als andere, erfolgreich sein.
Erfolgreiche Schulabschlüsse können für die jungen Menschen vielleicht einen Weg in die Zukunft weisen. In einem Land, dessen Gegenwart düster ist und dessen Geschichte in den letzten Jahrzehnten von Krieg geprägt war. Der Blick in die Vergangenheit könne für die Sudanesen aber auch im positiven Sinne identitätsstiftend sein. Das sagen die Verantwortlichen des Nationalmuseums in Khartoum. Aber auch hier bestimmen aktuell noch die Kriegsfolgen den Alltag. Jamal El-Abidin ist der Mann der Schlüssel hier im Museum. Wenn er über das weitläufige Gelände am Ufer des Blauen Nils läuft, klimpert es an seinem Hosenbund. Als er vor gut einem Jahr zum ersten Mal seit Kriegsbeginn zum Museum kam, waren die Schlüssel allerdings nutzlos.
Überall lagen Glassplitter, es gab Brandspuren und der Boden war übersät mit leeren Patronenhülsen. Die Tür zum Hauptlager war aufgebrochen. Dort befanden sich vorher rund 100.000 archäologische Stücke. Die Artefakte lagen verstreut auf dem Boden. Das war schrecklich.
Derzeit machen sie Inventur. Wie viele der kostbaren Stücke aus mehr als 4000 Jahren sudanesischer Geschichte sind verschwunden? Wie groß ist die Zerstörung? Etwa am Horus-Tempel von Buhen aus der Zeit der Pharaonin Hatschepsut. Der Tempel wurde in den 1960er Jahren vor dem Bau des Aswan-Staudamms an seinem ursprünglichen Standort abgebaut und vor dem Nationalmuseum wieder errichtet. Verantwortlich für die Bestandsaufnahme ist die Archäologin Rihab Khedir.
Das Museum ist das Gedächtnis unserer Nation. Die Stücke darin repräsentieren den Sudan in seiner ganzen Vielfalt, mit Stücken aus allen Teilen des Landes. Es ist sehr schmerzhaft, dass dieses Erbe zerstört wird, denn es ist das kulturelle Erbe und das Gedächtnis eines ganzen Volkes.
Mehr als die Hälfte der Artefakte aus der Dauerausstellung sei geplündert worden, sagt Khedir. Auch vor den wertvollsten Stücken hätten die RSF-Milizen nicht Halt gemacht. Der Tresor ist leer.
Er war voller goldener Objekte. Jetzt ist er geplündert.
Verwalter Jamal El-Abidin arbeitet seit 37 Jahren im Museum. Das Ausmaß der Zerstörung und der Plünderung macht ihn fassungslos.
Ich bin sehr wütend darüber, was diese Miliz diesen Altertümern angetan hat. Warum mussten sie so zerstört werden? In mir kocht der Zorn. Gleichzeitig bin ich zutiefst traurig über die vielen Jahre harter Arbeit, die wir investiert haben, um das Museum in bestem Licht zu zeigen, nur um es dann in diesem Zustand zu sehen.
Harte Arbeit steht den Museumsleuten auch jetzt bevor. Sie wollen das Museum wieder eröffnen. Wann? Das ist noch unklar. Gelder dafür gibt es kaum. Archäologin Rihab Khedir hat sich vorgenommen, dann auch die jüngste Geschichte Sudans hier zu präsentieren. Sie wühlt in einem Sack mit tausenden leeren Patronenhülsen, der Hinterlassenschaft der RSF-Milizen.
Sie haben das Gebäude als Stützpunkt für Scharfschützen genutzt. Diese Munition und Granaten haben wir hier gefunden. Ich bereite damit eine Ausstellung vor, um dem gesamten Sudan und der Welt zu zeigen, was die Milizen dem Nationalmuseum und dem sudanesischen Kulturerbe angetan haben.
Der Krieg im Sudan ist noch längst nicht vorbei, auch wenn es in der Hauptstadt ruhiger geworden ist. Weder die RSF noch die Armeen nehmen Rücksicht auf Zivilisten. Die Museumsleute wissen, dass es aktuell Wichtigeres gibt als die Wiedereröffnung des Museums. Millionen Geflüchtete müssen untergebracht und versorgt werden. Gut die Hälfte der Sudanesen hat nicht genug zu essen. Dennoch, sagt Jamal El-Abidin, der Erhalt der Kulturgüter sei wichtig.
Wer keine Vergangenheit hat, hat auch keine Zukunft. Wenn Geschichte und Kultur die Sudanesen nicht vereinen können, was dann? Wenn wir in die Vergangenheit blicken, sehen wir, dass unsere Väter und Vorfahren alle die gleiche Herkunft haben. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Osten, dem Süden, dem Westen oder dem Norden.
Wenn er betont, wie gering die Unterschiede zwischen den sudanesischen Landesteilen seien, dann steckt da auch eine politische Botschaft dahinter. Es ist die gleiche Botschaft, die die Regierung von Armeechef Abdel Fattah al-Burhan auf großen Plakaten in der Hauptstadt an die Leute bringen will. Ein Land unteilbar. Aktuell ist der Sudan geteilt. Die Regierungsarmee kontrolliert das Zentrum des Landes mit Khartoum und Omdurman, sowie die Rotmeerküste und den Norden. Im Süden und Südwesten herrschen de facto die RSF-Milizen. Sie sind bemüht, hier auch politische Strukturen aufzubauen. Eine formelle Teilung könnte das Ergebnis des Krieges sein, vermuten viele Experten. Wann das sein wird, ist allerdings noch völlig unklar. Beide Kriegsparteien bestehen weiterhin darauf, das ganze Land beherrschen zu wollen.